Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Hallo. Du bist in Meerbusch aufgewachsen und in den ersten 12 Jahren mit deinen, wie du selber mal gesagt hast, Hippie-Eltern in einer WG hast du gelebt.
Ja.
Inwieweit bist du selber Hippie?
Ja, Hippie, das, glaube ich, gibt immer so ein bisschen ein falsches Bild von langen Haaren und Batik-Klamotten. Also das passt so überhaupt nicht zu meinen Eltern. Ich finde, es beschreibt nur am ehesten vielleicht die Geisteshaltung eines liberalen Elternhauses. Und inwieweit ich selber das bin, ja, ich glaube schon, dass sich das auch auf mich abgefärbt hat natürlich. Eine gewisse Toleranz und Offenheit allem gegenüber.
Und das Leben im Hier und Jetzt zu genießen?
Ja, auch das. Ich bin sehr, ich würde mich fast als gebrainwashed beschreiben, weil meine Eltern immer gesagt haben, es wird alles gut und es kommt alles genauso, wie es kommen soll. Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Und wenn einem das jemand 18 Jahre erzählt, dann sind die Chancen, dass man das selber irgendwann glaubt, relativ hoch. Die haben mich zu einem sehr glücklichen Menschen herangezogen, würde ich sagen.
Das ist immer halb voll.
Ja, definitiv.
Und es kütt, wie die Kölner
ja
sagen.
Das ist dann die Heimat.
Ja. Du heißt ja tatsächlich Wolke. Mhm. Wenn sich andere also einen Künstlernamen ausdenken müssen, dann hast du den von vornherein schon gehabt.
Der war sozusagen da, bevor ich Künstlerin wurde. Auch ganz interessant. Erst der Name, dann der Beruf.
Wie war das als Kind? War das auch für dich ein normaler Name oder haben die
total
anderen da anders reagiert irgendwie?
Man muss sich das vorstellen, wie das ist wie Sabrina. Also das Kind selber nimmt das als völlig selbstverständlich und normal da. Und auch die anderen Kinder haben das eigentlich relativ gut akzeptiert. Eher die Eltern, die dann gesagt haben, ich frage nochmal nach, vielleicht hast du das falsch verstanden oder so. Also natürlich, je älter man wird, umso skeptischer wird man ja dem gegenüber. Ja.
Ist der Name für dich so ein bisschen Programm? Bist du gerne so ein bisschen in den Wolken?
Nee, ich glaube, ich bin eher bodenständig, sagt man mir. Ich gehe mal davon aus, dass ich ehrlich genug Freunde habe, die mir da halbwegs die Wahrheit sagen.
Wenn man es plakativ ausdrücken wollte, könnte man ja sagen, du seist vom Klassenzimmer direkt zum Film gekommen.
Ja, denn das war tatsächlich sogar so.
Erzähl mal, wie war das?
Na, ich war 15 und man kam bei uns in die Schule, in die Theater AG, wo allerdings alle waren, es war ein Musikgymnasium, wir waren alle nachmittags im Unterricht und da machte jemand Fotos und hat einfach ein paar Mädels gefragt in dem passenden Alter, ob sie Fotos machen würden und dann sind bei den Fotos irgendwie zwei Mädchen hängen geblieben und da wurden eine davon war ich und wir wurden dann gefragt, ob wir irgendwie so einen zweiseitigen Text, ein kleines Casting lernen würden und die würden dann nochmal wiederkommen und das aufnehmen und so. Und das fing alles so ganz klein an und dann dachte man so, ja, weiß nicht, ja, vielleicht. Also ehrlich gesagt, da wollte noch nicht jeder immer zum Fernsehen. Also das war irgendwie vor diesem Boom. Und und dann bin ich da so irgendwie hängen geblieben. Und da ging es noch nur im Pilotfilm für die Camper damals. Da war auch nicht klar, ob das je ins Fernsehen kommt. Das fing so ganz klein an. Wir machen das mal, da muss das noch durch die Marktforschung und so. Das war eigentlich erstmal so ein kleiner Ferienjob in den Herbstferien vor 20 Jahren. Und dann war die Camper eben direkt in der ersten Staffel sehr erfolgreich und dann hat es einfach eigentlich nicht mehr aufgehört. Also anders kann man das nicht beschreiben, weil geplant war es auf jeden Fall nicht.
Nee, ursprünglich habe ich gesehen, wolltest du eigentlich Maskenbildnerin werden?
Ja, lange. Ich hatte auch schon ein Praktikum an der Kölner Oper gemacht und so.
Mhm. Und vor dem Praktikum an der Kölner Oper warst du, glaube ich, direkt nach der Schule erstmal in Südafrika.
Genau, da habe ich ein Praktikum gemacht, weil ich irgendwie dachte, Faxen, damals schrieb man noch Faxe, Faxen und Kopieren, das könnte ich auch lieber in einem anderen Land, weil ich die Tendenz habe, mich schnell zu langweilen. Da habe ich gedacht, wenigstens verbessere ich dann mein Englisch. Und so habe ich es dann auch gemacht.
Und dann hast du die Liebe zum Land und im Land entdeckt.
Ja, genau. Das kam quasi gratis mit dazu. Hatte ich jetzt nicht so mit gerechnet. Ich würde nicht sagen, dass man mit 19 ans andere Ende der Welt fährt und denkt, man würde sich dort verlieben. Aber, Lehre, es kann passieren.
Und du hast dich nicht nur verliebt, sondern tatsächlich dann auch sehr früh ja geheiratet.
Mhm. Ja, mit 21.
Und deine Fans hat das irgendwie so ein bisschen abgefärbt, dass sie gesagt haben, ach guck mal, die Wolke, die heiratet zu früh. Das war ja so ein bisschen der Trend, dass man das da zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht so machte, aber dann schwappte das so wieder über.
Ach, ich weiß gar nicht, wie das da bei den anderen Menschen so aussieht. Ich glaube, das ist so persönlich. Das muss wahrscheinlich einfach jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, manche können mit 21 heiraten und für die ist das Gold richtig. Und dann gibt's andere, die sollten auch mit 41 nicht heiraten.
Absolut. Und bei dir hat es immerhin 10 Jahre ja gehalten.
Also genau. Ich glaube, man ist so ein Typ oder man ist nicht so ein Typ. Und wie gesagt, man versucht natürlich, das auf eine Lebenszeit auszulegen. Aber das funktioniert halt einfach nicht immer. Aber die Idee war da und die Idee war auch gut.
Wie kam denn dann der Sprung von der Maskenbildnerin, von diesem Praktikum zur Schauspielerei?
Ja, das lief eigentlich sozusagen schon parallel, aber ich habe immer nicht gedacht, dass das mit der Schauspielerei jetzt wirklich ein Beruf wird. Ich habe dann auch noch Abitur gemacht, weil ich gedacht habe, man muss ja was studieren und irgendwie was lernen und so. Und dann fing eigentlich ziemlich saugend nach dem Abitur im selben Herbst der Pilotfilm von Mein Leben und Ich an.
Das war's dann.
Und das war's, ja, das kann man so ein bisschen so sagen, weil das war dann irgendwie doch so nochmal der vielleicht Durchbruch oder jedenfalls haben wir das ja 6 Jahre gemacht und das haben einfach jede Woche 5 Millionen Leute geguckt. Das gibt's ja heute kaum noch an Einschaltquoten und das war einfach ein Erfolg und wir haben das super gerne gemacht und dann ging das von Jahr zu Jahr und ich schob mein Studium immer noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr und habe mir gedacht, erstmal kann ich ja das machen. Ja, und mit erstmal kann ich ja das machen. Ich bin einfach hängen geblieben.
Und gut ist es.
Ja, also mit sehr viel Freude bin ich hängen geblieben. Das kann man wohl so sagen. Mhm, ja.
Aber wie war das für dich? Du warst ja noch sehr jung und dann wirklich quasi über Nacht kannte dich jeder. Du gingst auf die Straße und jeder
sagte, ach, guck mal, das ist Alex. Auch, das war dann bei den Campern schon, dass ich so dachte, oh Gott, jetzt muss ich mir vielleicht mal die Wimpern tuschen, weil jetzt kennen mich die Leute aus dem Fernsehen. Und dann erkannte mich niemand. Weil es dauert dann doch ein bisschen. Also die Vorstellung, dass das sozusagen über Nacht kommt. Ich glaube, das gibt's in der Musik. Das gibt's aber nicht beim Schauspiel. Das dauert wirklich Jahre, bis jemand mal weiß, ah, das ist die und so. Und mit Mein Leben und Ich, ja, da hat sich das dann schon gesteigert. Aber also so richtig bemerkt habe ich es erst mit Let's Dance. Also das war dann nochmal so wie so ein Breiteneffekt, dass man in der Bäckerei mit Namen angesprochen wird oder im Kaufhof oder so.
Und dann schon das, mit Wolke und ich mit Alex.
Ja, immer mit Wolke, lustigerweise. Ja. Oder das ist die aus Mein Leben und Ich, habe ich natürlich auch sehr oft gehört.
Ja. Du hast mal irgendwo gesagt, du hättest so Hummeln im Hintern. Wie äußert sich denn das?
Ich glaube, es gibt phlegmatische Menschen und dann gibt es das Gegenteil. Und ich bin einfach, ich war als Kind schon sehr aktiv und habe immer Sport gemacht, musste viel raus und so. Ich bin eigentlich niemand, den man gut in der Wohnung halten kann. Und
das halten kann vor allen Dingen.
Das hat sich halt nicht geändert. Und heute ist mein Leben ja sehr, würde ich sagen, bunt und mit sehr viel Reisen verbunden. Und das passt einfach genau zu mir. Ich bin am liebsten unterwegs irgendwohin. Das ist für mich so der natürliche Zustand.
Bist du sehr ungeduldig? Nicht nur mit dir selber, sondern auch mit anderen?
Ja, leider. Das ist bestimmt mein größter Fehler. Direkt Nagel auf den Kopf getroffen. Ich bin unfassbar ungeduldig. Ich arbeite daran, aber ich weiß manchmal gar nicht, wie man daran arbeiten soll, weil man hat ja schon gar keine Geduld, an der Ungeduld zu arbeiten. Also es ist ein schwieriges Unterfangen.
Und was du selbst auch mal gesagt hast, du seist extremst ordentlich. Das heißt, du erträgst es nicht, wenn da irgendwie einer...
Also das Extrem hat jemand anders dazu geschrieben.
Ja, das stimmt.
Ich würde sagen, ordentlich. Das stimmt. Ja, ich mag's. Vielleicht ist es auch, wenn man viel Koffer packt, viel unterwegs ist und so, brauche ich zu Hause so eine Grundordnung. Mich macht das glücklich, wenn nicht in jeder Ecke sich so Häufchen, dann sammeln die sich ja und dann rotten die sich irgendwann gegen einen zusammen.
Das Gesicht dabei, das ist
furchtbar. Und überall entstehen dann so, ja, wenn man es nicht wegkommt, entstehen halt überall irgendwann Haufen und dann ist es irgendwann nicht mehr so schön. Ich versuche zumindest, diesen Häufchen hinterher zu räumen und öfter mal was wegzuschmeißen, auszumisten, solche Sachen.
Gut.
Ja.
Hast du dir für dieses neue Jahr irgendwas Besonderes vorgenommen?
Nee, ich mache das aber eigentlich nie. Ich denke immer, also man kann natürlich den Anfang des Jahres dazu nutzen, was Neues zu beginnen. Aber irgendwie denke ich immer, es ist alles so ein natürlicher Fluss. Ich hoffe immer, dass es quasi die konsequente Weiterentwicklung des Jahres davor ist. Also möglichst niemals rückwärts zu gehen und möglichst auch nicht die gleichen Fehler nochmal zu machen. Also, dass man quasi schon mit einem gewissen Lerneffekt aus einem Jahr geht, dann finde ich es alles gut. Was danach kommt, weiß ja eh kein Mensch. Ich bin da sehr, ja, ich weiß gar nicht, ob schicksalsgläubig das richtige Wort ist, aber ich lasse es einfach auf mich zukommen, weil ich habe es ja eh nicht im Griff.
Lässt es fließen.
Ja, es gibt ja diesen Spruch, Leben ist das, was passiert, während man was anderes plant.
Genau.
Und ich glaube fest daran.
Und
deswegen bin ich relativ entspannt und nehme halt die Sachen so, wie sie kommen, weil sie kommen ja eh so.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, es lebt sich etwas leichter, wenn man nicht versucht, daran rumzuzerren, wo man eh nichts bewegen kann.
Absolut. Wann wird denn die Wolke zur Gewitterwolke?
Wirklich selten. In meinem persönlichen Umfeld so gut wie gar nicht, aber auch ganz tolle Freunde, mit denen ich mich sehr gut verstehe und sehr interessant mich austauschen kann. Wirklich versuche ich wenig zu sein eigentlich. Auch das, glaube ich, ja, lohnt sich ja immer nicht. Ich versuche wenig Lebenszeit damit zu verschwenden, mich aufzuregen. Es passiert natürlich mal, aber möglichst kurz und möglichst dann gleich wieder loslassen.
Gewittermäßig.
Ja, genau. Abregnen und weitermachen.
Ja, und apropos Hummeln im Hintern. Man hat so auch den Eindruck, du brauchst immer wieder irgendeine Herausforderung, damit es irgendwie spannend bleibt. Also wenn man sich das so anguckt, ich sag mal nur so ein paar Stichworte. Turmspringen zum Beispiel bei TV Total.
Ja, das war der absolute Wahnsinn.
Ja, das möchte ich auch so sagen.
Ja.
Und dann hast du auch noch den ersten Platz.
Ja, man wundert sich. Das war eigentlich Let's Dance schuld. Weil bei Let's Dance habe ich ehrlich gesagt am Anfang zweimal abgesagt, weil ich mir das nicht zugetraut habe, in einer Sendung mitzumachen, wo man rausgewählt werden kann. Das fand ich eine ganz schreckliche Vorstellung. Niemand möchte ja irgendwo rausgewählt werden. Das fand ich alles sehr abenteuerlich und ich war nicht mutig genug. Und irgendwann hatte ich mich aber dann doch dazu durchgerungen, dass das vielleicht auch toll werden kann.
Hattest du jemals vorher getanzt, außer Ballett, was du ja als Kind gemacht hast?
Aber es war natürlich eine große Hilfe, weil man hört schon mal einen Takt und man kann seinen Körper halbwegs gut koordinieren. Das war auf jeden Fall von Vorteil. Und dass es dann aber so viel Spaß macht und dass man so viele tolle neue Sachen in nur einer Woche lernen kann, das hat bei mir wie so eine Erleuchtung, sich mal auch auf Sachen einzulassen, die man noch nicht kann und wo man überhaupt nicht weiß, wo oben und unten ist. Ich habe jeden Montag gedacht, so was, auf keinen Fall kann ich das Samstag tanzen. Und wie man dann so sich langsam durch die Woche gearbeitet hat und ab Mittwochs dachte, ich glaube, ich habe den Tanz verstanden. Und Donnerstag dachte man, ja, ich glaube, okay, es würde gehen. Es würde vielleicht sogar gehen. Und so jede Woche wieder durch diesen Lernprozess zu gehen, das hatte den positiven Nebeneffekt, dass ich jetzt erstmal zu allem Ja sagen würde. Ich würde immer sagen, ja, mache ich. Egal, man lernt es irgendwie, man trifft Leute auf dem Weg, die einem helfen und im Endeffekt ist man dann überrascht, was man alles kann oder lernen kann. Und das war sozusagen die Ursache meiner Teilnahme des Turmsprings. Die hatten vorher schon mal ein paar Mal gefragt, da habe ich immer Nein gesagt und nach Let's Dance dachte ich dann so, ach, kann man ja auch mal machen.
Ja, ja, kann man, muss man nicht unbedingt. Nee, also ich meine, mich könntest du mit dieser Idee jagen. Aber erstmal wollte ich nur sagen, du hast tatsächlich auch da beim Tanzen den zweiten Platz gemacht, mal ebenso.
Ja, also wenn ich was mache, dann, man weiß nicht, ob man es kann, aber ich versuche es zumindest dann gut zu machen. Und es war beim Turmspringen eigentlich auch so, wenn man schon mitmacht, dann versucht man ja die Zeit zu nutzen, wenn man 4 Wochen trainiert, um dann auch was auf die Beine zu stellen, was man sich irgendwie angucken kann. Ich wollte mich jetzt nicht vor 5 Millionen Leute stellen und einen Bauchplatscher machen.
Und also, wie hoch war das tatsächlich?
Wir sind vom 5-Meter-Brett, ein Handstandsalto und einen 1,5-fachen Salto vorwärts. Das war quasi das Ziel. Und da habe ich auch ich habe die ersten 2,5 Wochen lang gedacht, auf keinen Fall. Und das ist eigentlich so schön, was auf keinen Fall, was dann daraus immer so werden kann. Also dann gewinnt man das Turmspringen. Damit habe ich jetzt nun wirklich nicht gerechnet. Aber das ist erstaunlich, was man in 4 Wochen alles so lernen kann.
Absolut. Du hast auch so ein bisschen hier den Satz von Ulrich Tukur, der uns auch gerade dabei geklaut. Ja. In der Geschwindigkeit liegt die Ruhe.
Ja. Ja, ich glaube, für manche Menschen ist das so. Die müssen sich bewegen, um innerlich ruhig zu sein. Das ist bei mir auch so.
Aber auf der anderen Seite strickst du auch gerne.
Ja.
Und gut, nehme ich an, und auch schon lange.
Ich habe das mal mit 12, 13 Mal gelernt, aber ich meine jetzt...
Von der Mama, die ja auch...
Von der Mama, genau, ja. Die mich immer bestrickt hat. Und seitdem habe ich das aber wieder in die Ecke gelegt, wie das manchmal so ist mit den Hobbys der Teenager. Da wird auch nicht unbedingt immer was draus. Aber das tauchte dann wieder auf im Zuge dessen, dass ich gefragt wurde, ob ich eine eigene Kollektion machen möchte, und dann ist das ganze Thema natürlich wieder ganz anders auf den Tisch gekommen und mit eigener Wolle, mit eigenen Ideen, dann mit einem Verlag, mit einem eigenen Buch und so. Da
genau.
Kriegt das natürlich ein ganz, weiß ich nicht, das kriegt dann so Sinn.
Andere schreiben Kochbücher und du schreibst ein Strickbuch.
Ja, genau. Kochen kann ich nicht und mache ich auch nicht so gerne. Stricken, das ist mir auf jeden Fall eher meins. Ja. Und auch überhaupt Design oder Mode, Dinge entwerfen oder sich damit auseinandersetzen. Der ganze kreative Prozess, das hat mir einfach unheimlich viel Freude gemacht.
Und welches ist dein Stil? Welche Farben? Welche Modelle?
Tja, also grundsätzlich würde ich schon sagen, eher edel, hippie und bunt. Also auch da langweile ich mich eher schnell, ganz in Schwarz oder so, sieht man mich eigentlich selten bis gar nicht. Ich denke immer, ich weiß auch nicht. Aber das ist natürlich auch so persönlich. Manch einer fühlt sich überhaupt nur in Schwarz wohl. Und bei mir ist es eher umgekehrt. Bei mir darf es bunt sein und auch gerne die Accessoires. Also Mütze, Schal, gerade im grauen Winter, finde ich mit bunten Sachen, also die machen mich dann glücklich.
Mhm.
Aber ist wahrscheinlich nicht für jeden. Manch einer, wie gesagt, ist in Schwarz genauso glücklich wie ich dann in bunt.
Aber dein Leben selbst ist ja auch extrem bunt, denn du machst wirklich viel. Also wenn man diese Vita so liest, das ist schon unglaublich.
Da ist halt im Laufe dieser vielen Jahre einfach so viel zusammengekommen.
Naja, so kann man es auch sehen. Du engagierst dich auch.
Mhm.
Das ist ja ein ganz besonderes Projekt.
Ja, das ist das Mercy Ship. Das ist das größte private Hospitalschiff der Welt. Das muss man sich so vorstellen wie ein schwimmendes Krankenhaus, das zu den Menschen fährt, dass die keinerlei medizinische Versorgung sonst haben. Es gibt ja viele Länder, im Schnitt auch in Afrika, kommen auf 1 Million Menschen 2 Chirurgen. Kann man sich ungefähr vorstellen, extreme Mangelware. Und dieses Schiff liegt eben an, meistens in Westafrika, in einem Hafen und bleibt 10 Monate. Und dann wird eben verbreitet, dass dieses Schiff Operationen anbietet, die es im Land nicht gibt. Und Menschen mit zum Beispiel Tumoren, die nicht behandelt werden konnten, oder Kinder mit schlimmen X-Beinen oder Hasenscharten, die können sich dann eben melden bei sogenannten Screenings. Da wird eingeladen, sich zu zeigen, um in der Hoffnung, dass eben geholfen werden kann. Und dann werden für 10 Monate die Operationen geplant und eben Ärzte aus aller Welt fliegen ein auf eigene Kosten. Kost und Logis muss man mitbringen und operieren ehrenamtlich diese Kinder und Erwachsenen. Und es gibt eben von den 400 Ehrenamtlern auch 200, die nicht medizinisch sind, weil es muss jemand kochen, es muss jemand spülen, es muss jemand putzen, es muss jemand die Rezeption, also irgendjemand muss das Ganze ja auch bürokratisch zusammenhalten und so. Und in dem Teil kann ich mich eben engagieren. Ich kann leider nichts so Sinnvolles wie die Chirurgen. Und ich bin im Bereich der Hospitality, was man so ein bisschen grob mit Gastfreundschaft eigentlich übersetzen kann. Sprich, wir begrüßen die Menschen. Ich mache denen das erste mal die Betten, leg so ein kleines Welcome-Paket dahin, wir backen ein bisschen Kekse und ich putze die Bäder und so. Man macht einfach so ein bisschen so eine Mischung aus Zimmermädchen und Rezeptionistin vielleicht und geben den Hoffen, dass der Einstieg, weil es kommen ja alle ehrenamtlich und bezahlen sozusagen ja auch noch dafür, dass sie dort arbeiten, dass der Aufenthalt so schön wie möglich wird, während die eben den Menschen helfen, die uns brauchen.
Und da gibt es auch, kann ich mir vorstellen, auch ganz berührende Momente.
Ja, da eigentlich ist der ganze Aufenthalt schon, man trifft sich ja mit diesen Menschen, die alle gleich denken. Also der Gedanke, der uns alle trägt, ist ja der, etwas zu geben, zu haben, jeder in seiner Art. Und man trifft einfach auf 400 Leute, die mal nichts wollen, nicht damit beschäftigt sind, für sich etwas zu generieren, wie wir das ja alle im Alltag tun, sondern zurückzugeben. Und ohne sozusagen Hintergrund für einen selber einfach etwas für andere zu tun. Und das ist so eine ganz besondere Atmosphäre. Ich sag immer so ein bisschen salopp, so eine idiotenfreie Zone, aber so meine ich es eigentlich auch, weil man hat mal Menschen um sich rum, wo man weiß, die sind alle aus einem echt guten Grund da. Und das ist schon sehr bewegend. Und für die Patienten ist das natürlich im Umkehrschluss auch sehr besonders. Da liegt ein Schiff an und da sind 400 Menschen drauf, die sagen, wir helfen dir und wir helfen dir umsonst. Und was gibt's schon umsonst? Also weder hier noch in Westafrika gibt's viele Dinge, die man umsonst kriegt und schon gar nicht hochklassige medizinische Versorgung. Das sind ja richtige Fachspezialisten, die da einreisen. Und das ist für die Leute sehr besonders, dass ihnen geholfen wird und dass ihnen eben unentgeltlich geholfen wird. Und für viele, die fangen dann richtig nochmal ein neues Leben an. Das ist sehr beeindruckend. Die Veränderung, gerade die Veränderung der Menschen, die kommen und vielleicht entstellt sind, sage ich mal, wenn ich einen großen Tumor im Gesicht habe, der so groß ist wie eine Orange, dann kann ich mir vorstellen, dass ich kein normales Leben mehr führen kann. Und wenn ich dann operiert werde und mit einem normalen Gesicht wieder von diesem Schiff runtergehe und mir Menschen einfach aus Nächstenliebe geholfen haben, das verändert die Menschen äußerlich, aber eben auch innerlich sehr. Gerade bei Kindern ist es ganz extrem, wie die aufblühen. Also da kommen wirklich verschüchterte, erkrankte oder auch im Leben behinderte Kinder und die können dann geholfen werden und die gehen dann einfach, das ist wie als wäre ein anderes Kind, würde vom Schiff gehen, als dass das gekommen ist. Also da sieht man die Transformation. Ich glaube, die geht bei Kindern einfach noch schneller natürlich.
Ist das sowas, was dich auch erdet? Also gerade so im Kontrast zum roten Teppich?
Ja, ich finde es immer schwierig, wenn Leute sagen, ich muss mich erden, ich gehe nach Afrika, also so möchte ich das nicht. Aber der Nebeneffekt ist natürlich der. Also weil das, was man da sieht und was man erlebt und das Leid der Menschen und die Nichtversorgung vor Ort lässt einen über jeden Arztbesuch dankbar sein. Also das ist so. Weil man hört immer medizinische Versorgung, das ist so wie Infrastruktur, das sind so Wörter, die geistern immer eben durch die Nachrichten und was weiß ich wo. Und man hat aber gar nicht so ein Gefühl für die Bedeutung. Und wenn man dann, ich komme gerade zurück vor 4 Wochen aus Madagaskar, und da gibt es keinerlei Infrastruktur. Man braucht 3 Tage, um von der einen Seite des Landes zur anderen zu kommen, weil die Schlaglöcher so groß sind wie man selber und die Flüge gehen nur alle 3 Tage, wenn sie überhaupt gehen und sind dann natürlich auch unbezahlbar für die Menschen. Und im Krankenhaus gibt es nichts. Da ist ein Bett und ein OP-Tisch. Wenn man operiert werden will, muss man das OP-Besteck kaufen, den Tropfen muss man kaufen, die Kanülen muss man kaufen, man muss Geld mitbringen und dann gibt's auch nichts zu essen. Wenn einen die Familie also danach nicht im Krankenhaus mit Essen versorgt, verhungert man. Und das sind alles so Erkenntnisse, das kennen wir hier nicht. Gott sei Dank.
Und das ist ja tatsächlich Kontrastprogramm, wenn du sagst, du kamst gerade jetzt wieder zurück, denn vorher war ja dann die Berlinale.
Umgekehrt, noch schlimmer.
Du kamst vom Schiff direkt auf den roten Teppich.
Direkt auf den roten Teppich. Aber ich muss sagen, ich habe das ja jetzt, mach das schon ja 4 Jahre und ich habe akzeptiert und angenommen, dass es in meinem Leben beide Extreme gibt. Also das ist jetzt nicht mehr so für mich so ein Schock, sage ich mal, zwischen den Gegensätzen, die die Welt eben so bietet, sondern ich habe das irgendwie so angenommen. Es ist beides Teil meines Lebens.
Du warst gar nicht so viel auf den roten Teppichen. Bei der Blue Hour habe ich dich gesehen, bei der ARD-Party. Und das erste Mal ein neuer Mann an deiner Seite. Offiziell.
Ja, genau. Es war an der Zeit, das offiziell zu machen, fanden wir.
Auf Wolke 7.
Ja. Das manchmal ist, taugt der Name dann auch dafür.
Sind denn, er kommt ja aus Hamburg, sind Hamburger Männer anders als Berliner?
Ganz ehrlich, das weiß ich nicht, weil ich kaum Berliner Männer kenne. Das klingt jetzt komisch, aber
stimmt.
Ich bin,
es gibt so wenig Berliner in Berlin.
Ich bin so wenig unter, also so wenig zu Hause und so wenig dem ausgesetzt, dass ich überhaupt städtespezifisch das gar nicht sagen kann. Ich bin jetzt 3 Jahre in Berlin und war aber von den 3 Jahren bestimmt fast 2 Jahre unterwegs. Sprich, ich bin jetzt niemand, den man eigentlich so wirklich verorten kann. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen.
Mhm. Aber du pendelst jetzt eben nicht mehr nach Köln, wie ja vorher, zwischen Köln und Berlin, sondern jetzt Berlin und Hamburg.
Genau, jetzt zwischen den 2 schönsten Städten Deutschlands, wie ich finde.
Na, Köln können wir auch noch ein bisschen dazu nehmen.
So ja, Köln ist Heimat.
Ja,
aber das ist ja nicht, ist es nicht, genau. So, genau, nicht so schön, aber da sind die Menschen schön. Das muss ich auch immer wieder feststellen, wenn ich nach Hause gehe.
Ihr beide habt euch ja quasi wie in einem Rosamunde Pilcher-Film kennengelernt. Nämlich während einer Hochzeit von
Richtig.
Freunden von euch.
Mhm.
Das ist ja wie so ein Märchen, ne?
Ich weiß nicht,
so ein
irgendwo
Drehbuch.
Muss man sich ja kennenlernen. Also ja, Hochzeit ist natürlich gleich. Das gibt dem so einen romantische Ummantelung. Das stimmt schon. Aber ich meine, wo lernt man Leute kennen? Ich bin jetzt nicht so der Clubgänger oder der nachts irgendwie in Bars geht oder so. Ich lerne Menschen grundsätzlich über Freunde von Freunden, glaube ich, eher kennen.
Mhm. Du hast gerade gesagt, du bist eigentlich mehr weg als in Berlin. Aber wenn du in Berlin bist, was ist so dein Kiez?
Mein Kiez ist Friedrichshain. Ja, da bin ich zu Hause und da fühle ich mich auch echt wohl. Und soweit man Heimat irgendwie verorten kann mit jemandem, der viel unterwegs ist, ist das definitiv da.
Alles klarer. 8 neue Folgen
in
der ARD immer dienstags um 18.50 Uhr. Da bist du ja, wie im richtigen Leben, schlagfertig, selbstbewusst. Man hat so den Eindruck, das sei eine Rolle, die sei dir direkt auf den Leib geschrieben.
Ja, ich weiß, ich glaube, man macht sie sich dann halt doch so zu eigen. Also am Anfang stand nicht besonders viel über Clara, außer ihr Alter, ihre Familienstruktur und dass sie jetzt schon ein paar Berufe hatte und noch nicht so angekommen ist im Leben. Und dann Felix Eitner, mein Kollege und ich, wir hatten dann so ein bisschen die Aufgabe, unsere Figuren wirklich mit Leben zu füllen. Das war sozusagen alles noch offen am Anfang. Und wir haben uns dann eben überlegt, wie passen die zusammen oder eben bestenfalls auch nicht. Und wo gibt's Reibungspunkte und wo kann das Ganze eine gewisse Komik kriegen? Und da muss man den Figuren ja eben so eine gewisse Energie mitgeben, damit sie überhaupt aneinander geraten können. Wenn wir jetzt da immer nur, sag ich mal, unsere Texte sagen, dann würde das nicht einfach so eben komisch werden. Und wir haben dann versucht, diesen 2 Figuren eine etwas unterschiedliche Energie und mitzugeben. Und dafür muss Clara eben so eine Tendenz zum bisschen nervigen oder bisschen zu weit nach vorne haben, damit er sie immer so ein bisschen bremsen kann und so sind wir dann eigentlich so ein bisschen, haben wir unsere Figuren so ein bisschen gefunden und dass sie eine ähnliche Energie hat oder ich würde sagen, Clara hatte vielleicht eher noch ein bisschen mehr als ich, aber das hat sich quasi daraus ergeben und ich konnte das sozusagen von mir mitbringen, ja, das stimmt.
Also du bist ja die Sekretärin bei der Harzer Kripo und ja auch eigentlich immer so einen Schritt weiter als dein Chef.
Ja, es ist
um
halt
nicht zu sagen, 3 Schritte weiter.
Ja, es ist so ein bisschen Miss Marple, hat sie natürlich schon in sich und sie hat aber natürlich den großen Vorteil, sie muss nicht den offiziellen Weg gehen, weil sie sagt immer, ich bin ja nur Sekretärin, ich bin nicht bei der Polizei und ich ermittle auch nicht. Das ist ein schöner Überbau, um all das eigentlich zu tun.
Was erwartet uns denn jetzt in diesen neuen Folgen?
Also ich denke, das Altbewährte, sonst würden wir das ja nicht im dritten Jahr machen. Also ich glaube, bei einer Serie ist eigentlich immer die Kontinuität auch ein ganz entscheidender Faktor. Die Menschen mögen da so viel Veränderung gar nicht, weil es hat man sich ja einmal sozusagen reingeguckt in die Charaktere und wir haben uns da ja jetzt auch reingefunden im Laufe der Zeit. Was ich ganz schön finde, ist, ich hatte mir gewünscht, dass Clara vielleicht sich mal verliebt oder eben so ein bisschen aus dem Takt kommt auch mal, weil sie kann ja immer alles und ist sehr omnipotent oder patent, muss man sagen. Und ich fand das irgendwie ein bisschen schöner, wenn sie vielleicht auch mal ein bisschen strauchelt und so ein bisschen verunsichert ist durch Sachen und dann wurde mir das quasi gewährt. Und da kommt jetzt ein junger Herr in ihr Leben, der netterweise sogar mein Chef bestellt, was eigentlich ganz schön ist, weil der sagt, rufen Sie einen Tischler, das Fenster klemmt. Und sie tut das dann auch. Und das ist dann aber der Mann, der sie echt so mal ein bisschen aus den Latschen haut. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und das ist auch eine schöne Konstellation, weil mein Chef und ich, da weiß man ja immer nicht, ob die sich nicht vielleicht doch ein bisschen mehr mögen. Und jetzt mit dem dritten ist das irgendwie eine noch schwierigere Konstellation geworden. Das hat uns sehr viel Freude gemacht zu spielen.
Was steht sonst noch an für dich an spruchreifen Projekten in diesem
Nichts.
Jahr?
Also ich kann noch nichts sagen. Da muss ich noch ein bisschen Zeit haben. So ein bisschen früh.
Dann drücken wir die Daumen.
Ja, danke
Volker
schön.
Hegenbart, danke, dass du da warst. Alles Gute für dich. Weiter viel Erfolg.
Dankeschön.